Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser neuen Folge des Falter Radio. Mein Name ist Anna Goldenberg, ich bin Redakteurin des Falter und gestalte den Falter Salon, den Podcast für Stadt und Kultur. Heute hören Sie Literaturwissenschaftlerin Marjorie Perloff. Sie wurde 1931 in Wien geboren und floh als Siebenjährige mit ihren Eltern vor den Nazis in die USA. Mit dem Anschluss 1938 wurde nicht nur Perloffs Zugehörigkeit zu Österreich vernichtet, sondern einer ganzen Generation von blühender Wissenschaft, Kunst und Kultur ein brutales Ende gesetzt. Die sogenannte Austromoderne zwischen 1900 und 1938 wurde von vielen Menschen geprägt, die fliehen mussten. Bis heute fehlt das Wien. Perloff, die Professuren an der Universität of Southern California und Stanford hielt, hat sich mit den Schmerzen dieses Verlustes auseinandergesetzt. In ihrem berührenden Vortrag im Rahmen der Wiener Vorlesungen vom 18. Juni 2021 beschäftigt sie sich mit der Frage, was ein Immigrant eine Emigrantin ist und wie diese Erfahrung die Intellektuellen beeinflusste. Sie erzählt auch von ihrer eigenen Kindheit. Im Anschluss diskutiert sie mit Friedrich Stadler, dem Gründer und Leiter der Wiener Kreisgesellschaft. Dazwischen hören Sie die Moderation vom Journalisten Günter Teindelsdorfer.
Guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sie müssen mich entschuldigen, wenn ich nicht so gut Deutsch reden kann, wie ich möchte. Ich rede wahrscheinlich so wie ein kleines Kind. Und gestern hat der Dr. Anton Zeilinger gesagt, so wie ich spreche, spricht man nicht mehr. Das ist eine ganz altmodische Sprache, die jetzt nicht gesprochen wird. Und nachdem ich mich sehr in Sprache interessiere, wegen Wittgenstein, ist es interessant. Aber ich werde versuchen. Und ich fange an, wir werden dann später reden über meine Kindheit und die mehr persönlichen Sachen. Aber ich fange an mit generalen Observationen und mit der Frage, was ist ein Emigrant, was heißt es, ein Emigrant zu sein und wie war es für die vielen Intellektuellen, die jetzt sich nach 38 in diesen Jahren sich in New York und Los Angeles und Boston und auch natürlich auch in London und anderen Plätzen sich gefunden haben. In Friedrich Stadlers besonders interessanten Bänden Vertriebene Vernunft schreiben verschiedene Mitwirkende über das Schicksal der vielen Wissenschaftler, die nach Amerika gekommen sind. Zum Beispiel in der Psychoanalyse der Nationalökonomie. Das war das Fach meiner Mutter und meines Großvaters, eigentlich die ganze Familie, die Literaturwissenschaft und so weiter. Ich erkenne viele dieser Namen in seinem Buch. Mein Großvater, der Sektionschef und Nationalökonom Richard Schüller, ist mit einem eigenen Kapitel vertreten. Und es gibt Essays über Egon Schwartz, den ich gut gekannt habe, der Literaturgeschichte studiert hatte, und über das Wiener Kreismitglied Felix Kaufmann, der ganz in unserer Gegend gewohnt hat, in Riverdale in New York. Und ich war sehr befreundet mit seinem Sohn Hansi. Ich habe natürlich nicht gewusst, dass er ein wichtiger Philosoph war. Viele andere. In den 20er Jahren war die österreichische Schule der Nationalökonomie weit berühmt und die Psychoanalyse war ja eine Wiener Erfindung. In der Musik, der Kunstgeschichte, der Architektur, Theater und Film war Wien hervorragend. Von Leo Steinberg in der Kunstgeschichte, Billy Wilder, Film, zu Arnold Schönberg in der Musik und Ernst und Marianne Chris, Psychoanalyse, fanden sich nach 38 die meisten jüdischen Flüchtlinge in New York, gewöhnlich auf der Upper West Side von Manhattan. In der 72. Straße gab es sogar eine Wiener Konditorei, Eclair, wo man sich getroffen hat. Für die Wissenschaftler und Künstler war die Emigration eigentlich oft günstig. Als Juden konnten sie in Wien keine Universitätsstellen erhalten. Das war damals die Regel und mussten einen anderen Beruf ausüben. Im Ausland waren die bekannten Namen groß nachgefragt. Fritz Machlup, der Ökonom, hat sich schnell in Princeton eingefunden. Gottfried Haberler in Harvard, Ludwig von Mises an der New York University und später war ein ganzes Institut nach ihm benannt. Die Psychoanalytiker wie mein Cousin Max Schur oder Ernst Chris hatten es auch sehr gut. Und in Hollywood waren Billy Wilder und zum Beispiel der Schauspieler Paul Henreid, der doch in Casablanca war und in so vielen Filmen besonders beliebt und erfolgreich. Aber wie war das private Leben der Emigranten aus Wien? Zuallererst ist es wichtig zu verstehen, dass in Amerika, und besonders in New York, im Jahre 1938 zwei ganz verschiedene Gruppen von jüdischen Emigranten lebten. Die ersten waren die Kinder, deren Eltern aus Osteuropa geflohen sind, besonders aus Russland, Anfang des 20. Jahrhunderts, um ein besseres Leben zu finden. In New York gehörten die sogenannten New York Intellectuals, wichtige Gruppe, zu dieser Gruppe zum Beispiel Lionel und Diana Trilling, Irving Howe, Alfred Kazin, Sidney Hook, Irving Kristol. Die New York Intellectuals waren gewöhnlich links in der Politik, manche waren Kommunisten bis 1941, das Datum des Hitler-Stalin-Pakts. Sie hatten kein Interesse an den Geburtsorten ihrer Eltern, kleine Dörfer gewöhnlich oder Ghettos in Großstädten, die man zu verlassen wollte, und betrachteten sie sich als ganz und gar amerikanisch, obwohl sie die amerikanische Regierung sehr kritisierten. Sie waren nicht religiös, aber doch stolz jüdisch und machten Witze mit jüdischem Inhalt. Getauft fast nie. Die New York Intellectuals waren in den 30er Jahren gegen einen möglichen Krieg mit Hitler, weil das doch nur ein Krieg zwischen kapitalistischen Ländern war. Und das habe ich immer sehr, habe ich nie ganz verstanden, wieso das war, dass sie sich am Krieg eigentlich gar keine, sich nicht interessiert haben. Lionel Trilling zum Beispiel schreibt in seinen vielen Briefen fast kein Wort in den Kriegsjahren über die schlecht verschiedenen Schlachten, wo so viele Amerikaner ihr Leben verloren haben. Und nicht nur ihre alten Bekannten in Europa, aber auch Amerikaner. Kein Wort über D-Day, kein Wort über die Kriegspolitik. Während des Krieges schrieb Trilling sein Buch über die Romane von E.M. Forster, der englische Schriftsteller, ein ganz englisches Thema. Na, die Hitler-Emigrés aus Wien in 38, 39 bildeten einen ganz anderen Kreis. Sie liebten ihre Heimat und ihre Kultur und überhaupt deutsche Literatur, von Goethe zu Raimund oder Karl Kraus, die herrliche Konzertmusik, das Kunsthistorische Museum, die Albertina, die Augustinerkirche und so weiter. Vielen waren schon lange getauft. Und manche glaubten, dass die Hitlerzeit eine Anomalie war und dass auf alle Fälle Hitler nicht lange andauern würde. Sie haben Wien verlassen, nur weil sie es mussten. Stefan Zweig war typisch, er liebte nur sein Leben in Österreich, wo er so berühmt war, und konnte sich nie an Amerika gewöhnen. Nach 1945 haben viele Emigranten nochmals Wien besucht, aber zurückziehen wollten die meisten nicht, nach dem, was sie erlitten haben, natürlich. Sie haben zu viel verloren, zu viel Traumata erlebt. Die Situation in Deutschland war ein bisschen anders. Nach dem Krieg sind zum Beispiel Theodor Adorno und Max Horkheimer zurück nach Frankfurt gezogen und haben versucht, nicht ganz erfolgreich, das Frankfurter Institut zu rehabilitieren. Bertolt Brecht ist zurückgekommen nach Ost-Berlin. Und Thomas Mann verließ Los Angeles so bald wie möglich und zog zurück in die Schweiz. Diese deutschen Intellektuellen sind zurückgekommen, weil sie das kapitalistische Amerika nicht leiden können. Und das waren die McCarthy-Jahre und da wollten sie nicht da sein. Viele haben in meiner eigentlichen Neighborhood, darüber habe ich anderswo geschrieben, gewohnt, nämlich in Pacific Palisades und in der Gegend, die Riviera heißt. Und Thomas Mann war sehr nahe zu mir gewohnt. Und das Thomas Mann Haus ist jetzt ein kleines Museum. Und es sind auch Fellows dort. Aber man studiert meistens Demokratie, nicht viel über Literatur und so weiter. Und Brecht hat auch in der Gegend gewohnt. Das Schönberghaus ist ziemlich nahe. Man besucht jetzt das Schönberghaus nicht, weil es dieselbe Straße ist wie O.J. Simpson. Und irgendjemand, der in diese Straße fährt, so ist Amerika, fährt um das O.J. Simpson mit dem großen Mord, das dieses Haus sehen. So ist das Schönberghaus ein bisschen versteckt. Der Unterschied war wahrscheinlich, dass die Wiener Intellektuellen nie an der Universität eine Rolle gespielt haben, was in Deutschland ein bisschen anders war. Adorno in 1931 war ein Privatdozent. Waren Privatdozenten ernannt worden. Und umgekehrt, in Amerika spielten die Wiener Kunsthistoriker und Komponisten oft eine große Rolle. So war es ziemlich schön für sie. Doch sehnten sie sich lange noch nach Wien. So waren sie auch sehr kritisch gegenüber Amerika. New York war hässlich, schmutzig, gefährlich. Wien, eine der schönsten Städte in der Welt, sauber, elegant, raffiniert. Und der Straßenbahn und Autobusverkehr war so bequem. In New York musste mein Vater lange Subway-Stunden ins Büro in die Wall Street fahren. In Wien ging er zu Fuß in die Arbeit. In Wien konnte mein Großpapa Richard Schüller, der ein Minister am Ballhausplatz war, in der Mittagspause schnell ein bisschen Eislaufen. Das hat mir als Kind sehr imponiert, dass man Eislaufen gehen kann in der Mittagspause. Und man sehnte sich nach der Wiener Oper, der Metropolitan Oper, es war so, so überlegen, und nach dem Kunsthistorischen Museum. Es war dann später in den 50er Jahren, sind die Bilder vom Kunsthistorischen Museum, natürlich nicht alle, aber viele gekommen. Und das war für meine Eltern so ein Erlebnis, zu viel. Mein Vater hat darüber geschrieben, sie waren in Washington. Und er ist im Zug gefahren nach Washington, um die Bilder zu sehen, seine Lieblingsbilder, wie Tintoretto und Susanna, die Tiziane, Dürer, Bruegel. Man kann doch niemand in der Welt die Bruegel sehen, die man hier sehen kann. Und das war so traurig für ihn, das wiederzusehen, weil er sie so gut gekannt hat. Also Emigration ist nicht immer etwas Negatives. Ich habe jetzt die Idee gehabt, dass es hat auch viele Vorteile. Die Emigrantin, der Emigrant ist sozusagen drinnen und draußen. Man sieht die Kultur des neuen Landes von innen, aber man steht auch noch außerhalb und versteht vieles, was die Einheimischen nicht bemerken. So ist die Emigrantin vielleicht nicht nur zu bedauern als Außenseiterin, sondern vielleicht ein bisschen auch zu beneiden, weil man in zwei Welten, verschiedenen Welten leben kann. Also jetzt will ich ein bisschen reden über die Rolle des Ersten Weltkrieges für die spätere Auswanderung, weil es ist alles zusammen. Wenn man es von außen sieht, kommt es einem so vor, es war nur ein 30-jähriger Krieg. Der Erste Krieg und der Zweite Krieg sind eigentlich Teile vom selben. Meine eigenen Studien im 9. Jahrhundert, besonders für mein Buch Ironie im Abgrund, Sie können es auf Deutsch kriegen, aber eigentlich würde ich lieber haben, wenn Sie die englische Edition lesen können, weil der Herausgeber hat alle Bilder weggenommen. Es sind keine Bilder, keine Illustrationen. Und das Originale hat vielleicht 20 oder mehr Illustrationen. Aber es ist übersetzt von Georg Hauptfeld für den Verlag Konturen. Und es hat mich überzeugt, dass der Erste Weltkrieg unweigerlich zum Zweiten führte. Und da war die Rolle der Austro-Juden in den 20er Jahren, also meine Eltern und ihren Freunden, besonders wichtig. Wenn wir die österreichische Kultur dieser Zeit verstehen wollen, ist es vielleicht der erste Schritt, Österreich von Deutschland zu unterscheiden. Und das finde ich sehr wichtig. In Amerika studiert man die österreichische Literatur meistens als Fußnote der Deutschen. Das heißt, die Literatur und die weitere Kultur wird ausschließlich durch die Sprache bestimmt. Und das ist im Fall von Österreich ein besonderes Missverständnis. So, ich habe viele Bücher gesehen, sagen wir, über den deutschen Roman. Und dann kann ein Kapitel sein über Schnitzler oder über Musil. Und das kommt so vor, als ob es das ganz dasselbe ist. Kafka, ein deutscher Schriftsteller. Was es wirklich nicht wahr ist und eine wirklich andere Kultur ist. Erinnern wir uns daran, dass vor 1914, das muss ich Ihnen ja gar nicht erzählen wirklich, aber ich sage es, das österreichische ungarische Kaiserreich ein multiethnisches und vielsprachiges Gebilde war. Seine 52.000 Millionen Einwohner wären heute Ungarn, Tschechen, Slowaken, Slowenen, Serben, Kroaten, Bosnier, Polen in Galizien, Russen aus der Westukraine und Italiener aus Südtirol und Triest. Und auch Juden. 1925 waren 11% der Bevölkerung von Wien jüdisch. Und die hervorragende Kultur der 20er Jahre, was man die Austromoderne nennen kann, war im hohen Grade, selbst wenn nicht öffentlich, eine austrojüdische Kultur. Die betreffenden Künstler und Schriftsteller kamen aus der weitläufigen Grenzgebieten der zerteilten Monarchie, zum größten Teil jüdische Schriftsteller, die eine klassische deutsche Ausbildung gemäß den Regeln der kaiserlichen und königlichen Zentralbehörden durchlaufen hatten. Joseph Roth zum Beispiel, geboren 1894, gestorben in 1939, der Autor der mittlerweile klassischen Romans der Radetzky-Marsch, stammte aus dem galizischen Brody, das nach dem Ersten Weltkrieg zu Polen, später zur Ukraine kam und verdiente sein Brot als Journalist, zunächst in Frankfurt und Berlin, dann in Paris. Dann habe ich ein Kapitel in meinem Buch über Canetti, Elias Canetti, der kam aus Ruse an der Donau, heute Bulgarien, und ging in Manchester in die Schule. Er verbrachte seine Jugend, seine Studienzeit und begann seine berufliche Laufbahn in Wien, musste dann aber 1938 nach London ins Asyl fliehen. Und Canetti hat Wien geliebt und musste sehr schnell Deutsch lernen, weil er als Kind verschiedene Sprachen gekannt, aber dann Englisch und musste sehr schnell lernen, aber hatte sehr gut gelernt. Paul Celan, der große Dichter, geboren 1920, gestorben 1970, wurde als Paul Antschel, sein richtiger Name ist Paul Antschel, in Czernowitz in der Bukowina geboren. Die Provinz fiel in 1918 an Rumänien, wurde von den Russen in 1944 besetzt und ist heute auch Teil der Ukraine. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte Celan kurze Zeit in Bukarest und Wien, bevor er die französische Zeichnerin und Grafikerin Giselle de Lestrange heiratet und nach Paris zog. Aber immer auf Deutsch geschrieben hat. Er hat gesagt, er konnte noch nur auf Deutsch schreiben. Brody, Rüst, Czernowitz, diese multiethnischen Städte lagen hunderte Kilometer von Wien entfernt und ihre Bewohner sprachen nur notgedrungen zahlreiche Sprachen. Aber die Habsburger Hochkultur bildete doch ihren Kulturenhorizont. Unsere heutigen Bezeichnungen sind daher ziemlich irreführend. Kafka wird einmal als tschechischer, ein andermal als deutscher, aber auch als jüdischer Autor bezeichnet. Er gehörte natürlich zum Habsburgreich. Celan gilt im Allgemeinen als Dichter des Holocaust aus Rumänien. Canetti als sephardischer Jude, der in Bulgarien aufgewachsen und dann zu einem Kosmopoliten geworden ist. Oder diese Autoren werden, wie ich sagte, schlichtlich und einfach nach der deutschen Sprache klassifiziert, in der sie schrieben. Darüber hinaus hat die Verbindung zum Judentum das Ausmaß verschleiert, in dem Aufstieg und Fall der Doppelmonarchie das Leben auch ihrer nichtjüdischen Autoren beeinflusst hat. Robert Musil, geboren in 1880, gestorben in 1942, dessen Mann ohne Eigenschaften von 1930 lange Zeit als der Klassiker der deutschen Auseinandersetzung mit dem bevorstehenden Zusammenbruch Kakaniens, wie Musil die Habsburger Monarchie nannte, gilt, wurde in Kärnten geboren, durchlief eine klassische österreichische Ausbildung in Brünn, machte an der dortigen tschechischen Universität, an der sein Vater ein bedeutender Gelehrter war, Examen und setzte sein wissenschaftliches Studien in Berlin fort, bevor er mit seiner jüdischen Frau Martha nach Wien übersiedelte. Und Musil war vielleicht der größte Schriftsteller dieser Periode. Er war ja nicht jüdisch, aber er ist eigentlich so wie ein Symbol oder könnte von Österreich sein. Also ihn einen deutschen Schriftsteller zu nennen, ist natürlich ganz falsch. Die Liste dieser provinziellen österreichischen Schriftsteller lässt sich beliebig verlängern und findet ihren hohen Punkt nach dem Zweiten Weltkrieg in den Werken eines Thomas Bernhard oder einer Ingeborg Bachmann, die ja beide aus der österreichischen Provinz stammten. Bernhard vom Wallersee in der Nähe von Salzburg, Bachmann aus Klagenfurt, ungefähr 40 Kilometer von der slowenischen, damals jugoslawischen Grenze entfernt. Na, was ich hier austromoderne Literatur nenne, definiert sich also von allem in Bezug auf ihre besondere Stellung zum Ersten Weltkrieg. Keine andere Nationalkultur hat das Trauma des unerwarteten Bruchs so intensiv durchlebt wie die Österreicher. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war Deutschland bereits seit fast 50 Jahren eine vereinigte Nation, ebenso Italien. Und wie verheerend der Krieg auch für die Engländer und Franzosen gewesen sein mag, so stellte das Jahr 1918 für ihre nationale Identität doch keine ernsthafte Belagerungsprobe dar. England ist dasselbe England, selbst wenn es ein Imperium verloren hat. Und so auch Frankreich. Wenn man auf der Karte schaut, schaut Frankreich fast genauso aus, wie es damals ausgeschaut hat. Aber natürlich, die Habsburg-Monarchie, die austro-ungarische großes Imperium, hat sich ganz verloren. Das Gestar erst nach, die anderen Länder haben sich erst wirklich verändert nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Verlust ihrer überseeischen Kolonien. Das literarische Selbstverständnis der österreichischen Autoren der Nachkriegszeit, das von einer Hassliebe zu Wien geprägt war und sich für verschiedene Formen des Exils entschieden, ist auf eine bemerkenswerte Weise anders als ihre deutschen Kollegen. In der Versuchsstation des Weltuntergangs, wie es Karl Kraus, der ja auch in der tschechischen Kleinstadt Děčín nahe an der polnischen Grenze geboren war, in seinem monumentalen Antikriegsstück »Die letzten Tage der Menschheit«, das jetzt oft in Wien aufgeführt wird, bemerke ich, Österreich bezeichnet hat, folgte auf das Trauma des Krieges die plötzliche und vollständige Auflösung des geografischen Gebildes, in das die Schriftsteller hineingeboren worden waren.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Das brachte eine zutiefst skeptische und strikt individualistische Moderne hervor, weit weniger ideologisch aufgeladen als ihr Gegenstück in Deutschland. Weder strahlte der rigorose und revolutionäre Marxismus eines Bertolt Brecht, noch die rechtsgeschichtete posttranszendentale Philosophie eines Heidegger, der es um die Enthüllung des in der Welt Seins zu tun ist, eine nennenswerte Anziehungskraft auf die ironische, satirische, erotische und häufig ein klein wenig mystische Welt des post-habsburgischen Österreich aus. Musil hat es im vierten Kapitel seines Mann ohne Eigenschaften mit seiner Definition des von ihm sogenannten Möglichkeitssinn zum Ausdruck gebracht. Der Wiener Möglichkeiter, schreibt Musil, ist ein Träumer. Und wenn man von irgendetwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er, nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. Und hat sich in das andere interessiert. Musils Analyse liest sich wie ein Echo des Sätze Wittgensteins im Traktatus, alles, was wir sehen, könnte auch anders sein. Alles, was wir sehen, könnte auch anders sein. Und das ist 5, 6, 34. Oder auch, der Sinn der Welt muss außerhalb ihrer liegen. In der Welt ist alles, wie es ist, und geschieht alles, wie es geschieht. Das ist 6, 41. Unter solchen Vorzeichen bedeutete Veränderung, nicht politische Revolution, nicht Veränderung der sozialen oder politischen Verhältnisse, sondern Veränderung des Bewusstseins. Man muss sich bemühen, sagte Wittgenstein wiederholt und hartnäckig, ein anderer Mensch zu werden. Und das ist, was mich so interessiert hat über die österreichische Literatur und Philosophie dieser Zeit, dass weniger Interesse war, die Welt zu ändern, wie sich selber zu ändern. Und man muss sich selber ändern, man muss immer versuchen, wieder weiterzukommen. Ironischerweise verhinderte es die Ablehnung eines direkten politischen Engagements nicht, dass die Autoren der österreichischen Moderne ein außerordentliches Gespür für die kommenden Ereignisse entwickelten. Krauss und Canetti sind zwei bekannte Beispiele, aber auch Joseph Roth, der schon früh begriffen hatte, wie gefährlich die Idee eines Anschlusses werden würde. Im Jahre 1923, als selbst viele Juden für Anschluss waren, schrieb Roth, mit dem Anschluss wird noch einmal eine Kultur begraben. Alle Europäer müssten gegen den Anschluss sein. Soll Österreich eine Art Bayern werden? Roth war nirgend wirklich zu Hause. Er kam von Galizien, lebte kurz vor dem Krieg in Wien, dann als Korrespondent für die Frankfurter Zeitung in Berlin, Frankfurt und schließlich Paris. Dank seiner Außenseiterstellung konnte er besser verstehen, wie die meisten Insider, was sich zu Hause ereignete. Der berühmte englische kommunistische Historiker, der Wien-geborene Eric Hobsbawm, hat in seinen Memoiren »Gefährliche Zeiten«, vor ein paar Jahren ist das erschienen, die Widersprüche der österreichischen Kunst so zu verstehen. Und ich lese das vor, weil es wirklich ein interessanter kleiner Paragraph ist. Von allen großen multilingualen und multiterritorialen Imperien, die im Verlauf des 20. Jahrhunderts untergingen, hat der Verfall und das Ende der kaiserlichen, königlichen Monarchie unter Franz Josef seit langem von gebildeten Köpfen erwartet und aufmerksam verfolgt, uns die bei Weitem gehaltsvollste literarische oder narrative Chronik der Ereignisse hinterlassen. Vielleicht waren die wahrgenommene und akzeptierte Vielsprachigkeit, die Multikonfessionalität und Multikulturität der Monarchie einer komplexeren historischen Perspektive förderlich. Ihre Untertanen lebten gleichzeitig in verschiedenen sozialen Welten und unterschiedlichen historischen Epochen. Also wie sollen wir diese spezifische Sicht auf die Welt charakterisieren? Die austromoderne Literatur ist keine Avantgarde im üblichen Sinne der Avantgarde. Sie zeichnet sich nicht durch Fragmentation oder Collage oder Verwendung eines Medienmixen aus. An ihrer Oberfläche kann sie sogar recht konventionell ausschauen. Roths Radetzky-Marsch zum Beispiel erscheint wie ein traditioneller Roman mit allwissender Erzähler und einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Und selbst die Dichtungssalons, so minimalistisch sie in ihrer Spätphase war, ist auf dem Papier in der Form traditioneller Lyrik angeordnet, häufig recht geschlossen unter Verwendung von einheitlicher Linierung und den Strophen. Sie schaut ganz konventionell aus. Aber obgleich das austromoderne, austrojüdische Schreiben eine formale Experimentalstruktur vermeidet, ist es doch etwas ganz Neues. Das können wir besonders bei Wittgenstein verstehen. Im Traktatus und allen späteren Werken ist das Argumentieren nicht nach einem linearen Diskurs, sondern nach einer Folge von Aphorismen angelegt. Man denkt auch an Wittgensteins Umwertung der moralischen Werte, die Freude an Paradox und Widersprüchlichkeit als Wege zum Verständnis und insbesondere die scharfe Spitze seiner unbändigen und bis ins Groteske reichenden komischen Ironie. Diese Gedanken bringen mich zurück zum Thema der Emigration. Wittgenstein war nicht wie Canetti oder Roth ein Emigrant nach Wien, sondern ein Emigrant von Wien, nach Cambridge, England. Schon als junger Mann hat er in England Aeronautics Fluglehre studiert und dann in Cambridge die Logik mit Bertrand Russell. Im Jahre 29, nach seinen schwierigen Jahren als Volksschullehrer in kleinen dörflichen Schulen in Niederösterreich, war Wittgenstein nach Cambridge eingeladen, um dort zu unterrichten. Der Traktatus ist eine Art Underground-Klassik geworden und man wollte durchaus seinen Verfasser kennenlernen. Im selben Jahr, 29, schrieb der berühmte Ökonom John Maynard Keynes an seine Frau, also Gott ist angekommen. Ich traf ihn am 5:15 Uhr zu. Gott ist angekommen. Wittgenstein wurde schnell eine Legende. Der reiche Wiener, der sein ganzes Vermögen verschenkt hatte und jetzt in einem bescheidenen kleinen Zimmer im College wohnte. Das Genie, das nach langem Schweigen einen brillanten Satz artikulierte und so weiter. Aber Wittgenstein fühlte sich nie in Cambridge zu Hause und beschwerte sich öfters, dass das Exil eine schwere Last ist. In den vermischten Bemerkungen finden wir den Ausspruch, circa 1939, ich sitze auf dem Leben wie der schlechte Reiter auf dem Ross. Ich verdanke es nur der Gutmütigkeit des Pferdes, dass ich jetzt gerade nicht abgeworfen werde. Wittgenstein hielt Vorlesungen natürlich in Englisch, aber schrieb sein ganzes Leben auf Deutsch. Er konnte, sagte er, nur in seiner Muttersprache schreiben. Und Paul Celan hat genau dasselbe gesagt. Er hat sehr gut Französisch gekonnt, aber er hat gesagt, man kann Dichtung, man kann nur in seiner Muttersprache schreiben. Die englischen Übersetzungen seiner Bücher sind oft, ich finde, sehr schwach und haben viele Fehler. Wie konnte Elizabeth Anscombe oder Rush Rees idiomatisches österreichisches Deutsch schreiben? Und Wittgenstein hat umgekehrt nie idiomatisches Englisch sprechen oder schreiben gelernt. Für mich als Amerikanerin kommt es oft sehr steif vor. In den Vorlesungen und Gesprächen über Ästhetik zum Beispiel erklärt er, dass man das Schöne nicht definieren kann, weil eine solche Erklärung sich als auf Englisch almost too ridiculous for words zeigen würde. Almost too ridiculous for words. Niemand spricht so Englisch. Und also ist das Englisch steif und umgekehrt finde ich das Deutsch, man sollte eigentlich alle wieder übersetzen. Weil zum Beispiel, wenn Wittgenstein über Zirkelspiele geredet hat, hat es Elizabeth Anscombe übersetzt als Ring Around the Rosie. Na, Ring Around the Rosie ist ein Zirkelspiel, aber es ist nicht dasselbe, wie zu sagen, die Zirkelspiele. Also, wenn Sie die Übersetzungen lesen, muss man immer, with a grain of salt, glaube ich. Kein englischer Philosoph würde so reden. Wittgensteins Lage war natürlich ganz anders als die der Refugees von Hitler. Er entschied sich, ins Exil zu gehen, weil er eingeladen war, weil er das Doktorat bekam für den Traktatus und weil Cambridge damals ein Zentrum für die Studien in der Logik und mathematischen Philosophie war. In Wien hat Wittgenstein nie einen Posten in der Universität angestrebt, aber eine Karriere in der Wiener Universität wäre ja gar nicht für ihn möglich gewesen, nachdem er, obwohl katholisch erzogen, als jüdisch galt und auch nicht an der Wiener Universität promoviert hatte. Er war ja nicht in der Universität, er hat Ingenieur studiert in Charlottenburg, in Berlin. Nach dem Anschluss wollte Wittgenstein nach Wien fahren und seinen Schwestern zu helfen. Aber sein Freund Keynes hat ihm glücklicherweise erklärt, dass er mit seinem österreichischen Pass wahrscheinlich nicht zurückkäme, weil er als Jude zählen würde. So hatte Wittgenstein den Entschluss gefasst, englische Staatsbürger zu werden. Er wollte durchaus nicht als deutscher Staatsbürger zahlen. Seine Schwestern, die in der Hitlerzeit nicht auswandern wollten, mussten am Ende dem Naziregime viel zahlen, um Mischlinge genannt zu werden. So kann man sagen, dass Wittgenstein das Schicksal der Wiener Juden teilte. Sein Bruder Paul, der einarmige Paul, emigrierte nach Amerika. Ludwig selber hat nie daran gedacht, sich wieder in Wien aufzuhalten. So lebte er ein paar Monate in Irland, ein paar in Amerika und kehrte dann doch an Cambridge zurück. Es war eine schwere Zeit in Europa. Fast keine Refugees, Flüchtlinge, kamen zurück nach Österreich. Aber im 21. Jahrhundert kann sich das alles ändern. Wien ist jetzt wieder eine internationale, kosmopolitische Stadt, eine Art Königin von Mitteleuropa. Irgendwo, dass Wien, die Stadt, wo man am besten leben kann in der Welt, wo das Leben das angenehmste ist in der Welt, das leichteste, das angenehmste, und hat es diese Wahl gewonnen. Ich glaube, vor ein paar Jahren. Keine andere europäische Stadt ist so schön und dabei so bequem. Keine andere Stadt hat so viel Kultur, so viel Musik. Als ich wieder einmal das Literaturmuseum in der Johannesgasse besuchte, musste ich eingestehen, dass keine andere Stadt, wenigstens keine Stadt, die ich kenne, so ein Museum hat, ein Literaturmuseum. Das ist etwas ganz Ungewöhnliches. Die Zukunft wird auf alle Fälle sehr interessant werden. Danke vielmals.
Vielen Dank, Frau Professor Pörloff, für diese interessanten Ausführungen. Es folgt nun ein etwa 40-minütiges Podiumsgespräch, in dem einer der international renommiertesten Experten für die Philosophie der Austromoderne und für die Philosophie Ludwig Wittgensteins in Dialog mit Marjorie Pörloff treten wird. Friedrich Stadler ist Gründer und Leiter der Wiener Kreisgesellschaft. Er war viele Jahre lang Professor für Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie an der Universität Wien und hat sich als Forscher nicht zuletzt auch intensiv mit der Emigrationsgeschichte österreichischer Intellektueller und WissenschaftlerInnen in der Zeit des Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Erleben Sie nun also Friedrich Stadler im Gespräch mit Marjorie Pörloff. Bitte sehr.
Vielen Dank vor allem an Marjorie Pörloff. Erstens für Ihr Kommen, zweitens für Ihren sehr beeindruckenden Vortrag und drittens freuen wir uns, dass Sie auch darüber hinaus an unserer Jubiläumskonferenz über Wittgenstein und der Wiener Kreis teilnehmen wird. Das wird morgen passieren. Ich habe mich, wie eingangs erwähnt, sehr lange mit dem Exil, der Emigration der österreichischen Intellektuellen beschäftigt. Und nach dem Lesen ihrer Autobiografie Wien, Amerika, Paradoxien einer Emigration, war ich einmal mehr beeindruckt, erstens von ihrer Art und Weise der Auseinandersetzung ihrer eigenen Geschichte vor dem Hintergrund dieser leidvollen Erfahrung, 1938 vertrieben mit der Familie und Neubeginn in Amerika, und zweitens von der Art und Weise, wie sie mit dem Thema Emigration umgegangen sind. Und das Schöne aus meiner Sicht an diesem Buch, das in deutscher Übersetzung vorliegt. Es ist erschienen im Präsens Verlag 2013 und wurde übersetzt von Herrn Günther Heiker. Das Schöne daran ist, dass Sie eine sehr ambivalente, aber auch eine sehr offene und ehrliche Umgangsweise mit dem Exil beschrieben haben. Und ich komme zurück auf den Haupttitel, Paradoxien einer Emigration. Worin besteht diese grundlegende Paradoxie aus Ihrer Sicht?
Ja, die Paradoxie ist darin, dass Für mich war Österreich immer, als Kind habe ich es auch so gelernt, das Land der Kultur, das Staat der Kultur, der großen Kultur. Und wo Kultur sehr wichtig ist, Musik, Literatur, alle, Architektur. Aber die Politik oft im letzten Jahrhundert sehr schwierig war und nicht sehr schön war, kann man sagen. Und kann man beides haben? Kann man die Demokratie haben? Kann man eine wirklich, wie vibrante Demokratie haben und auch Kultur haben? Das ist eigentlich die Frage des Buches. Mhm. Und im Buch sage ich eigentlich nicht, aber wenn ich eines aussuchen musste, dann würde ich wahrscheinlich für die Demokratie sein, die mehr amerikanische Demokratie. Aber dieses Buch habe ich geschrieben, ist auch schon herausgekommen, also habe ich es früher geschrieben, 2004. Also das ist vor jetzt 17 Jahren, das ist lange Zeit. Und wenn ich es heute wieder schreiben würde, so freue ich mich über die Frage, würde ich nicht so optimistisch sein über Amerika. Unsere Politik ist jetzt auch sehr kompliziert geworden. Haben wir überhaupt noch Demokratie, eine wirkliche Demokratie? Oder wer eigentlich, man sagt jetzt oft, ist es eine Oligarchie, wo die Millionären, die Billionären regieren, und da ist sicher etwas daran. Und beide Parteien machen oft, was die Billionären wollen. Gerade vor ein paar Tagen haben Sie wahrscheinlich gelesen, dass die Billionären keine Steuer zahlen. Sehr schön, überhaupt keine Steuer, irgendwie. Kommen Sie da, Bezos, der Amazon, zu dem Amazon gehört, Billionen und Billionen vom Geld, keine Steuer zahlt. Also, inzwischen hat sich ja Österreich sehr geändert und hat viel gelernt von den Ereignissen in der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert und ist jetzt, glaube ich, wirklich eine wirkliche Demokratie. So kann man es ändern. Aber wie ist dann die Kultur? Und hier ist auch jetzt weniger. Weil wenn man Popkultur hat, das ist immer die Frage, welches ist wichtiger? Popular Culture oder hohe Kultur? Es ist sehr schwer, beide zu haben. Weil in Amerika jetzt gilt das als Snob. Man muss nicht sein wie Adorno. Adorno hat ja die amerikanische, das Kino alles verhasst, er hat gefunden, schrecklich. Es ist ja nur Kitsch und das ist ja nur die Kulturindustrie. Es ist ja gar keine Kultur. Mhm. Und das ist sehr, finde ich, übertrieben. Mhm. Aber es ist natürlich etwas daran und es ist ein Paradox, ob man beides haben kann. Mir war für jahrelang Frankreich das Vorbild in irgendeinen Wegen, weil Frankreich so eine lange, wunderbare Kultur hat, so eine große Zivilisation. Aber jetzt finden wir auch heran, jetzt ist sehr viel geschrieben und auch sehr viele Filme und Television, zum Beispiel Un Village Français, das französische Dorf, einen ausgezeichneten Film über Vichy und die Vichy-Geschichte, die auch eine ziemlich schlimme Geschichte ist und nicht so viel besser. In Deutschland, sodass man nach dem Krieg, in den ersten Nachkriegsjahren, haben wir alle Frankreich geliebt, Deutschland gehasst, Österreich, irgendein kleiner Paar, hat man gar nicht aufgepasst. Waldheim hat natürlich nicht geholfen in den Waldheimer Jahren und alle Witze über Waldheim, aber das war ja in den 80er Jahren, es war nicht so lange her. Also muss man davon wegkommen. Aber sonst hat man nicht viel über Österreich gewusst. Aber jetzt wissen wir auch, dass Frankreich sehr viele verschiedene Nazis gehabt hat und dass sie nicht alle in der Resistance waren, gar nicht. Und so wechselt das auch. Also was ist das richtige Land? Es ist sehr schwer zu sagen, weil meine eigene Idee ist, dass im 21. Jahrhundert ist es das Jahrhundert des Ostens. Dabei meine ich China, Japan, ja. Korea. Ich war zweimal in Korea. Korea kann man gar nicht glauben. Ein Platz, wo in den 50er Jahren nichts da war eigentlich. Mhm. Und jetzt so reich ist. Man sieht nie jemand Armen. Man sieht nie einen Bettler. Und sie haben jetzt ziemlich viel Kultur. Und ich glaube, leider ändern sich diese Sachen. Ja. Und jetzt hat das Osten, the East, hast the advantage, wie sagt man auf Deutsch?
Vor,
Vorteil.
Den Vorteil. Ja. Vorteil kommt jetzt vielleicht.
Es gibt natürlich global gesehen und auch in Europa eine bedenkliche Entwicklung von undemokratischen Strömungen und oder man spricht von illiberalen Demokratien. Und die Frage ist, was hat man daraus gelernt aus der Vorgeschichte? Gibt es einen Rückblick, der sich produktiv gestaltet in der Gegenwart? Und die Emigration, die Sie beschreiben in dem Buch so plastisch, ist ja keine einfache Geschichte gewesen, individuell und nicht kollektiv, und auch kollektiv nicht. Sie selbst sind sozusagen integriert in die amerikanische Gesellschaft worden oder freiwillig zu Amerikanerin geworden, haben eine erfolgreiche akademische Karriere gemacht. Ihre Elterngeneration hat darunter viel mehr gelitten.
Natürlich.
Und hat, Sie beschreiben das auch sehr schön, diese Nostalgie gepflegt in der Emigrantenblase von New York. Und da ist mir der Spruch von der Schriftstellerin Hilde Spiel wieder in den Sinn gekommen. Das Exil ist eigentlich eine Krankheit. Aber wenn ich Ihre Beschreibung lese, ist Exil auch eine Chance gewesen. Ja. Das heißt, beide Aspekte verbinden sich in Ihrer Biografie sehr gut und es ist keine eindeutige Aussage über Erfolg oder Misserfolg.
Ja.
Würden Sie das so auch kommentieren?
Es ist nicht eine Antwort, es ist immer kompliziert. Ich finde mich ganz amerikanisch und viele meiner Freunde haben überhaupt nicht gewusst, dass ich nicht amerikanisch bin. Ich habe, wie ich im College war, habe ich nicht viel darüber geredet. Ich habe nie deutsche Literatur studiert und wollte es nicht studieren, weil das war zu viel wie meine Eltern. Das haben wir doch als Kinder gelernt. Goethe, man hat mir Goethe vorgelesen, Schiller. Und ich habe zu meinem Vater gesagt, wahnsinniger Jüngling, geh. Weil das war in welchem Stück? Götz von Berlichingen, glaube ich, oder so etwas. Also wollte ich davon wegkommen und habe über Frank O'Hara ein Buch geschrieben, ein irischer, katholischer, homosexueller Mann, der, mit dem ich nichts, I have nothing in common mit ihm, aber John Cage, der Kommunist John Cage, der mein Liebling ist, der aber sich sehr an Wittgenstein interessiert hat. Und also irgendwie beides. Ich glaube nicht, dass Exil eine Krankheit ist. Ich glaube, das ist eine sehr romantische Idee. Schau, es war sehr schwer. Ich denke immer, wieso mein Großvater nicht ganz verstanden hat, was passiert hat. Mein Großvater war Minister, er war Ökonom und er war lange Jahre Minister. Und in den vor ersten Kriegsjahren hat man ihm immer gebeten, wollen Sie nicht die Karrieretaufe haben. Das ist, was es genannt wird, die Karrieretaufe. Und es war nicht, dass er sich besonders jüdisch fühlte, aber er wollte nicht Karrieretaufe machen. Und deswegen war seine Frau nie eingeladen mit ihm. Er war eingeladen überall, aber seine Frau nicht. Ja. Sie hat es nicht gemacht. Sie war sehr intellektuell. Sie ist in die Oper gegangen. Man konnte doch zu Fuß überall hingehen. Also, und sie hat sehr viele Freunde gehabt. So hat sich das nicht gestört. Aber was ich nicht verstehe, und das vielleicht können Sie mir erklären, Dollfuß war ermordet in 34. Mhm. Ermordet. Aber einfach in der Kanzlerei, nicht wahr? Was konnte noch passieren nach dem, was gut war? Das, also verstehe ich nicht. Man sagt, gestern bei der Zeremonie gestern hat der Herr der Zeilinger gesagt, meine Familie ist so schnell weggefahren, weil sie waren am Tag nach dem, nach dem
Anschluss
weggefahren. Und das war so schnell. Aber ich finde es umgekehrt. Wieso hat mein Großvater nicht verstanden, nach 34, da waren noch viele Jahre, dass man auswandern muss wahrscheinlich. Mhm. Na, natürlich ist es sehr schwer auszuwandern. Aber doch kann ich nicht verstehen, was konnte noch passieren. Also dann war Schuschnigg, der sehr schwach war und also sollte natürlich was sollte passieren, war es ich weiß jetzt nicht das Deutsche.
Es war der stehende Staat als Alternative zum Nationalsozialismus oder dem Austrofaschismus.
Ja. Aber Hitler war nur auf der anderen, hat nur darauf gewartet.
Und die österreichische Situation war insofern gefährlich, als ja der Februar 1934 dazu geführt hatte, dass das Parlament ausgeschaltet wurde. Das heißt, es gab ein autoritäres Regime als eine Art Konkurrenzfaschismus zwischen Deutschland und Italien.
Austrofaschismus.
Und das ist eine Sonderposition gewesen von Österreich, das im Exil oder im Ausland kaum verstanden wurde. Daher auch die sozusagen die Gleichbehandlung von Österreichern und Deutschen im Exil als Enemy Aliens in England zum Beispiel. Aber dieser Punkt scheint mir wichtig, weil Sie beschreiben, dass diese Integration oder dieses Hineinwachsen der jungen Generation der Exilanten erst nach einiger Zeit zu einer Reflexion geführt hat über die Identität oder über die verschiedenen Identitäten. Und bei Ihnen ist sehr schön herausgearbeitet, dass Sie, obwohl Sie eine hervorragende Karriere gemacht haben als Literaturwissenschaftlerin, also als Komparatistik-Forschende für die englischsprachige Literatur, dass Sie dann plötzlich wieder zurückgekommen sind zur deutschsprachigen Literatur und zur deutschen Sprache.
Ja.
Das heißt, wie ist das passiert, dass Sie dann plötzlich ein Buch publizieren unter dem Titel Wittgensteins Leiter?
Und jetzt habe ich Wittgenstein übersetzt sogar.
Ja. Und fortgesetzt Feste, sozusagen die Rückkehr zu dieser Tradition der eines Teils der Austromoderne, die Sie beschrieben haben.
Sein jüngeres Leben kommt zurück. Als Kind und besonders als Teenager wollte ich doch nichts zu tun haben mit niemandem. Die meisten Kinder wollen nichts zu tun haben mit das Leben der Eltern. Ich wollte nur so weit weggehen wie möglich und so weit kommen. Mein Mann aber hat sich immer interessiert. Er ist aus New Orleans, Louisiana, also eine ganz andere Welt. Aber er hat sich besonders dafür interessiert. Also das erste Mal, wie wir zurückgekommen sind nach Wien, waren 55, glaube ich. Und da war es so wie der Film, der Orson Welles Film, The Third Man. Es war wirklich so wie The Third Man, weil alles war ganz leer. Es waren nur alte Frauen, die im Park gesessen sind. Die Gebäude waren noch nicht restauriert. Es war alles alt und schmutzig, sehr traurig. Es war eine sehr traurige Zeit. Und da haben wir nur ein paar Tage hier verbracht. Wir sind von Venedig gekommen am Zug und sind zurück nach Venedig gefahren und wollten gar nicht sehr viel mit Wien zu tun haben. Dann war ich nicht hier wie 15 Jahre später mit den Kindern. Und da waren wir im Salzkammergut und dann sind nach Wien gekommen. Und da hat es mir schon besser gefallen, aber es war noch immer sehr fremd und ich habe mich nicht sehr interessiert. Und dann, wenn man älter wird, kommt es zurück und dann habe ich gefunden, es sind doch so viele wunderbare Sachen und so viele interessante und ich sollte darauf stolz sein und nicht mich davon trennen. Aber ich will das sagen und darüber schreibe ich im Buch. Ich war immer sehr stolz auf meinen Vater, der nicht so war wie die meisten Refugees, weil er sich immer sehr schnell in Amerika interessiert hat. Das heißt, er hat die amerikanischen Schriftsteller entdeckt. Henry James, Santayana, Oliver Wendell Holmes. Und es ist doch hier auch eine Literatur und auch eine Kultur. Und er hat sich daran sehr interessiert und hat sich auch sehr amerikanisiert. Für meine Mutter war das ein bisschen schwerer, aber wie sie angefangen hat, Economics zu studieren, ist sie auch sich ziemlich amerikanisiert, hat amerikanische Freunde gehabt, aber es war nicht so leicht. Die meisten, kann man sagen, Refugees sind zusammengeblieben, besonders wenn sie in New York waren. Es war viel leichter für die, die in andere Städte waren. Ja. Wo Karl Menger war, ich glaube, in Illinois Tech. Andere waren in Universitäten. Voegelin war in Louisiana State. Also das war ein wirkliches Exil, wo er davon wegkommen wollte. Aber für diese Leute mussten sie sich anbieten. Aber die in New York geblieben sind, haben oft immer wieder nur Deutsch gesprochen, haben den Aufbau gelesen und sind so geblieben. Also ist es schwer, beides zu sein. Aber das Doppelte ist eigentlich schön für einen. Und dann hat man eine Art doppeltes Leben, wo man beides sehen kann. Aber ich war so dumm, das können Sie sehen als junges Mädchen, dass ich, wie ich Citizen geworden bin, wie sagt man das, habe ich gestern gekriegt, Staatsbürger. Wie ich die Staatsbürgerschaft gekriegt habe, habe ich mir den dummen Namen Marjorie genommen. Mein wirklicher Name ist Gabriele. Gabriele. Aber ich habe den Namen Gabriele als Kind gehasst, weil man hat mich immer gesagt, Gabriel, blow your horn. Oder Gabi, ich habe zu viel geredet. Und so wollte ich einen Namen haben, genau wie das geliebteste Mädchen in meiner Klasse, und die war Marjorie. Und meine Eltern haben es erlaubt. Ich bin erstaunt, wenn ich darüber jetzt nachdenke, dass sie es erlaubt haben. Mhm. Aber wenn man Staatsbürgerin geworden ist, konnte man den Namen ändern. Und dann habe ich meinen zweiten Namen geändert, wie ich geheiratet habe. Damals hat man noch den Namen seines Mannes immer genommen. So oft sehe ich diesen Namen, Marjorie Perloff, und ich denke immer, wer ist das eigentlich? Mhm. Das bin doch nicht ich. Ja. Und oft, wenn ich in die alte Gegend gegangen bin, in Riverdale, ist jemand zu mir gekommen, hat gesagt, hello, Gabriel. You know, Gabriel. Das war so ein schöner Name. Also den aufzugeben. Und Marjorie habe ich den Namen nicht gern. Es ist so Marjorie Morningstar.
Das ist eine Frage der Identität und Sprache.
Können Sie sehen, wie ich über Österreich als junges Mädchen gefunden habe. Da können Sie daraus sehen.
Ich meine, dass für viele Emigranten und Emigrantinnen war das Thema, wenn man Exil als Wort ernst nimmt, heißt das, man bleibt nur zeitweise dort. Ja? Man will auch wieder zurück.
Ja.
Und für viele war das ein Thema, für viele war das kein Thema. Wir wissen natürlich, dass in Österreich nach 1945 die Bereitschaft überhaupt kaum da war, die Vertriebenen wieder zurückzuholen, sie einzuladen und eine Remigration zu ermöglichen. War das in Ihrer Familie eigentlich ein Thema?
Meine Eltern wollten überhaupt nicht einmal Wien besuchen. Nicht nur hier nicht wohnen, aber es nicht einmal besuchen. Mein Großvater auch, er war eingeladen. Er ist bis 103 gelebt und für den 100. Geburtstag, da habe ich Bilder davon, sind die zwei Leute von der österreichischen Gesandtschaft gekommen und haben ihn eine Dobosch-Torte, ich glaube, gebracht und was immer. Und haben ihm gesagt, er sollte besuchen. Sie wollten durchaus nicht, weil es war zu traurig. Sie wollten nicht sehen, was war, weil es konnte nicht wieder sein. Und es war zu traurig, zurückzufahren. Andere waren nicht so sensitiv vielleicht. Und sie ganz gern wollten es wieder ansehen oder besuchen. Es kommt auf die Leute, aber hier wieder wohnen, gar keine Idee davon, nein, weil es war zu schlimm.
Und Sie haben in der Familie und mit Ihrem Großvater Englisch oder Deutsch gesprochen oder nur Englisch?
Weiter? Deutsch, gewöhnlich. Ja. Sie, meine Urgroßmutter, Sie haben Deutsch gesprochen und ich habe vielleicht Englisch geantwortet oder also gemischt. Irgendwie gemischt. Die Bell hat geringt, das war der Witz. Ja. Die Sprache. Also war es eine gemischte Sprache. Aber wir wollten, mein Bruder und ich wollten durchaus nicht Deutsch sprechen. Mhm. Und meine Großmutter hat mich in die Oper geführt, das kann ich mich erinnern. Und wir waren auf der Subway und da hat sie Deutsch geredet. Und das war im Krieg, in des Kriegesjahren. Mhm. Und da wollte ich nur über die, hat mich geschämt, habe ich sehr geschämt. Ja. Wollte ich durchaus nicht Deutsch, nicht Deutsch reden.
Über die Sprache haben Sie sozusagen Ihre berufliche Karriere erlebt, über die englische Sprache. Und dieses Entdecken des Österreichischen, also der Austromoderne, ist eigentlich ein später Rückfall in frühe Erinnerungen.
Ja, ganz.
Und Sie haben ja mit sich gebracht ein Notizbuch oder Erinnerungen, Tagebücher. Sie haben ja als Kind, als junges Mädchen, die Emigration beschrieben, ihre Erfahrungen. Und wenn Sie heute auf diese Eintragungen schauen oder wenn Sie sie wieder lesen, was empfinden Sie da im Vergleich?
Nee, es ist so, es ändert sich vom Deutsch zu Englisch in einen Satz. Ich sage, wir waren in der Schule, ich kam in die zweite Klasse, mein Bruder in die dritte Klasse und der nächste Satz ist, but Kronsteins went to a different school, das war meine Cousins, and my new friends are, and then I listed all their names. Weil natürlich ist es schwer, für ein Kind war es ein bisschen schwer. Und ich sehe zu sein, man hat mich immer gefragt, ob ich holzerne Schuhe trage. Ich war ja nicht von Holland, mm-hmm. aber man hat gesagt, tragen man nicht holzerne Schuhe mm-hmm. in Wien? Und dann habe ich Zöpfe gehabt. Und ich war die Einzige, die sie lange Zöpfe gehabt hat. Und das, also war ich irgendwie ein bisschen anders und wollte ich natürlich nur sein wie alle anderen. Und besonders in den Teenage, wie sagt man Teenage auf Deutsch?
Jugendliche.
Diesen Jahren. Und dann habe ich später mich wieder sehr interessiert. So, und es war auch über Wittgenstein ein bisschen, wenn ich die verschiedenen Bücher gelesen habe von Wittgenstein, bin ich immer erstaunt. Und das ist eigentlich, sollte ein großes Thema sein. Er ist doch ein österreichischer Schriftsteller, nicht ein Engländer. Nicht ein Engländer. Aber die englischen Philosophen haben ihn so behandelt, als ob er ein Engländer wäre. Viele Leute wissen überhaupt nicht, dass er aus Wien ist. Es ist so verrückt. Ich habe einen Freund, Charles Altieri, der hat ein ganzes Buch geschrieben über Wittgenstein. Er kann kein Wort Deutsch. Und er hat überhaupt keine, das war mit Freud auch so, oft das. Aber mit Wittgenstein haben die Engländer, ich glaube, wollten es so. Er hat es so ausgeschaut, als das sind doch englische Thema, englische analytische Philosophie, das ist Englisch. Man vergleicht Wittgenstein zu G.E. Moore, zu Russell, obwohl er ja mit Russell sich dann ganz zerstritten hat. Russell ist es so wichtig für ihn und man hat nie daran gedacht, Schopenhauer, Nietzsche und so. Also ich finde, man sollte viel mehr für Wittgenstein. Ich meine, Wien hat doch Freud und Wittgenstein vielleicht die zwei größten, was kann man sagen? Der größte Philosoph und der größte Psychologe. Selbst wenn ich, man muss keinen Freud-Liebhaber haben, um zu sehen, wie wichtig er ist. Mhm. Und das hat Österreich gehabt, was niemand andere gehabt hat. Also wenn ich nach England gehe, und dann, wie sie in the Wren Library und im Trinity College, wo es so vorkommt, als ob Wittgenstein ein Engländer war. Und er ist nach England gegangen, weil damals war England der Platz dafür. Aber wie ich sage, er war nie wirklich zu Hause in Cambridge. Und er wollte nicht in Wien leben, aber nicht, weil er irgendetwas gegen Wien gehabt hat, weil er nicht in der Nähe von seiner Familie sein wollte. Und das war, weil er homosexuell ist. Und das, finde ich, ist viel wichtiger, wie man gesagt hat. Ich werde das morgen ein bisschen sagen, aber es ist wichtig, für ihn, das zu verstehen, weil die Familie war zu bourgeois und zu familienartig, wollen ihn immer mit verschiedenen Mädchen kennenlernen und so weiter. Und das war was für ihn unangenehm. Und so wollte er so viel wie möglich von seiner Familie nicht in der Nähe sein. Nicht, weil er sich nicht Wien sehr geliebt hat, aber es wäre schwer für ihn gewesen, hier zu sein. Ja, und überhaupt schwer.
Ja, ja. Er hatte ein nomadisches Leben eigentlich geführt. Er war immer unterwegs. Er war in den 30er Jahren immer wieder in Norwegen, in Russland, in Irland.
Russland, er hat gedacht, er will nach
Cambridge,
Russland ziehen.
Wien. Eben. Und er hat immer, wie Sie gesagt haben, in Deutsch philosophiert. Ja, er hat Deutsch gedacht. Das heißt, das hat er nie aufgegeben. Er war zwischen den Welten. Und die Wittgenstein-Interpretation ist natürlich weltweit sehr pluralistisch. Einerseits als Pionier für die analytische Philosophie in Cambridge und Oxford, andererseits auch im Sinne eines kontinentalen Philosophen mit Verbindung eben zu Schopenhauer, Nietzsche und anderen. Und Sie haben ja bei Wittgenstein etwas entdeckt, den Zusammenhang zwischen Leben und Werk. Das heißt, seine biografische Erfahrung spiegelt sich in mehr oder weniger auch in seinen Schriften, also im Traktat und auch in den philosophischen Untersuchungen.
Absolut.
Das heißt, in Stil und Form gibt es einen engen Transfer von Leben in das Werk. Und Sie werden ja morgen auch über seine privaten Notizbücher sprechen, Tagebücher, wo der Erste Weltkrieg eine zentrale Rolle spielt. Vielleicht können Sie das kurz nur zusammenfassen.
Der Erste Krieg war so ein entsetzlicher Unterschied. Wie Wittgenstein hat sich nie sehr in Politik interessiert und im Jahre 1914 wollte er eigentlich, ich glaube, irgendwelche Inseln fahren mit seinem Freund David Pinsent. Und plötzlich kam der Krieg. Und da ist er sofort enlisted, eingerückt.
Ja.
Und als Fußsoldat in der Infanterie. Er hätte ja sicher Offizier sein können. Oder seine Familie hat genügend. Wenn man die Matura schon gemacht hat, konnte man
höheren Grad, ja.
Ja, also hätte er das, aber das hat er nicht gemacht. Also war er erstens auf dem Schiff Goplana mit Leuten, wo er gesagt hat, sie sind gar nicht Menschen, sie sind gar nicht richtige Menschen. Also kann man sagen, er war sehr, er war snobbisch in seiner Art. Aber man muss verstehen, dass die Menschen auf diesem Schiff waren, der Dreck, den man finden konnte, in den ganz weiten Ländern von Ungarn oder Jugoslawien. Sie waren ja nicht aus Wien. Viele haben nicht einmal Deutsch geredet. Also war er mit allen diesen Leuten, die sich lustig gemacht haben über ihn. Und seine Stelle war, dass er das Licht, das Searchlight, wie heißt es auf Deutsch?
Den Scheinwerfer.
Das Scheinwerfer. Er musste über den Scheinwerfer, das war seine Stelle, den Scheinwerfer operieren, in der Nacht, in der Mitte von der Nacht. Und manchmal hat er es nicht richtig gemacht. Mhm. Und da hat man sich lustig über ihn gemacht. Und es war eine sehr schwere Zeit. Und er hat angefangen, den Traktatus, was der Traktatus geworden ist, zu schreiben. Und dann kommt eine Zeit in 1915, wo er einfach nicht schreiben konnte. Und jeden Tag schreibt er in diesen Privatnotizbüchern, nicht gearbeitet, nicht gearbeitet, wieder nicht gearbeitet. Ich konnte nicht arbeiten und ich suche immer das erlösende Wort. Na, was war das erlösende Wort? Er hat nie das erlösende, es war nicht ein Wort. Und plötzlich in der Mitte von allen diesen kommt er zurück und kann arbeiten, aber es ist nicht jetzt die Logik, wie sie für Bertrand Russell eigentlich war, sondern ein ganz anderes Buch. Aber er musste durch das andere durchgehen. Und dann plötzlich kommt der Satz, der Sinn der Welt muss außer der Welt sein. Oder, alle diese Sätze. Und glücklich sein, die Welt der Glücklichen ist eine glückliche Welt. Solche Zitate. Und dann kommt er am Ende natürlich, über was man nicht reden kann, muss man schweigen. Und das war das, was er im Krieg gelernt hat. Er war in der Schlacht, er war verwundet. Mhm. Und da hat er gefunden, er war stolz darauf, dass er hat gelernt, dass er es machen konnte, wenn er musste. Und er hat überhaupt Krieg, er hat keine Politik gehabt. Es war nur, der Krieg war eine existenzielle Situation Erfahrung, für ihn. Ja. Also der Krieg war die Situation. Und ich glaube, seine Idee war, dass man muss das Beste machen, was man kann in seiner Situation. Mhm. Man kann die Situation nicht ändern. Er hätte ja immer weggehen können. Mhm. Er hätte ja zu Hause gehen können. Einmal war er mit einem Leutnant, hat ihn nach Wien gebracht und da hätte man, das ist in den Privatnotizen und man glaubt, jetzt wird er sich sehr freuen, nach Hause zu gehen, wenigstens eine Woche, zwei Wochen, aber er hat sich nicht gefreut. Mhm. Irgendwie war es ihm unangenehm. Er hat einen Tag mit seiner Familie verbracht. Was er sonst gemacht hat, ist nicht klar. Aber nach ein paar Tagen schreibt er, ich bin jetzt unmoralischer wie früher. Mhm. Und dann schreibt er immer, das ist ein schweres Wort in Englisch zu übersetzen, ich bin wieder sinnlich. Ich bin wieder sehr sinnlich. Sinnlicher wie früher. Und es ist kein englisches Wort eigentlich dafür. Mhm. Ich habe es verschiedene übersetzt, aber er ist sehr aufrichtig mit sich selber.
Ja, es ging um Moral und um das richtige Leben, das wahre und das richtige Leben und ein hoher moralischer Anspruch, der auch viele sagen, mit seiner Familie zu tun hat. Diese einerseits die Leistung, der Erfolg und andererseits das richtige Leben zu finden, ja, in diesem Leben. Ja. Aber ich möchte noch mal zurückkommen zu Ihrer wichtigen Grundidee, dass die Austromoderne nur durch den Ersten Weltkrieg, durch die Erfahrung des Ersten Weltkriegs, ja, verstanden werden kann und der Erste Weltkrieg eigentlich ein Übergang ist zum Zweiten und die Literatur sich damit auseinandergesetzt hat, direkt, indirekt, nach dem Ersten Weltkrieg und nach 1945. Die von Ihnen zitierten Schriftsteller und Schriftstellerinnen haben sich natürlich mehr oder weniger und unterschiedlich auseinandergesetzt mit dem Rest Österreich, mit diesem Trauma, was übrig geblieben ist von der Monarchie. Und die Frage war ja, wenn es kein multiethnisches und multilinguales Imperium mehr gibt, welche Identität verbleibt für die Schriftsteller, für die Poeten, für die Künstler etc. Und das hat ja zu dieser existenziellen Auseinandersetzung geführt und zu dieser Auseinandersetzung mit einerseits Nationalismus, Deutschnationalismus und der Frage natürlich auch vor dem Hintergrund des aufkommenden Antisemitismus und Rassismus. Nun, das, was interessant ist, Sie sagen, das Gemeinsame ist die Ironie, die Skepsis, der Individualismus und der Möglichkeitssinn. Aber es ist auch so, dass die einzelnen Schriftsteller sehr unterschiedlich schreiben im Stil. Also ja, Josef Roth und auch Canetti, Wittgenstein ist schon genannt. Das heißt, die gleiche Erfahrung bildet sich ab in sehr unterschiedlichen Literaturen. Hm. Und das Thema ist die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, aber auf individualistischer Ebene. Das heißt, was es bedeutet, nach 1918 schreiben zu wollen oder einen Roman, ja, schreiben zu können. Ja. Wie sehen Sie das, und wir sind schon gegen Ende des Gesprächs, in der Entwicklung nach 1945? Also Sie haben erwähnt Ingeborg Bachmann, die ja übrigens über Wittgenstein dissertiert hat, und Thomas Bernhardt. Ja. Das sind auch Auseinandersetzungen, ja, mit der Vergangenheit.
Ich würde nicht sagen, es ist so die Auseinandersetzung der Vergangenheit, als die Idee, dass eigentlich man lebt am Ende. Man lebt irgendwie ganz am Ende, es ist keine Welt mehr. Man muss sich vorstellen, und darüber habe ich viel gelesen, wie es war in 1918. Es war nichts zu essen, es war kein Holz, es war keine Heizung, es war nichts. Und wie viele Jahre waren es? Wir reden über 1918 bis 1938, 20 Jahre. Und in diesen 20 Jahren war die Börse, der Fall der Börse, sehr schlechte Sache. Es ist jetzt so eine kurze Zeit. Und in dieser kurzen Zeit ist Österreich plötzlich eine Republik geworden. Was für eine Republik konnte es sein? Es fangte an mit sehr sozialistischen, utopischen Ideen. Ganz kurz, die erste, wo Adler, ich glaube, gewonnen hat. Also eine neue Welt. Aber eine neue Welt ist nicht so leicht zu erbauen. Und die Schriftsteller haben verstanden, dass es nicht, Musil hat das sehr gut verstanden, was für neue Welt. Es ist ja keine neue Welt so leicht. Das baut man nicht so leicht. Und in Weimar, die andere Seite ist doch die Weimarer Republik. Und man liest jetzt sehr viel, die wunderbaren Ideen von der Weimarer Republik. Darüber bin ich sehr cynisch. Cynical? Wie sagt man, ironisch?
Ironisch.
Weil es sind jetzt eine sehr kurze Zeit. Und was war die Weimarer Republik eigentlich? Schon in 1925, 23 war Hitler schon da. Es war eben nicht zu essen. Es war in schrecklicher Armut. Niemand hat gewusst, was man über diesen Armut macht. Mein Großvater in seiner Stelle als ökonomischer Minister, seine ganze Idee, er war der Botschafter in der Im Völkerbund war er der Gesandte. Und er erzählte eine Geschichte, wie das erste Mal, wie sie nach Frankreich gefahren hat. Und da hat man ihm gesagt, also jetzt nur ein Aperitif. Früher haben sie ein paar Aperitifs gekriegt, jetzt sind sie, haben sie in einem schlechten Platz gewohnt, sie haben sie in eine arme Pension gegeben und jetzt nur ein Aperitif. Ja.
Aber sehen Sie noch einen Zusammenhang in die Zeit nach 1945, in die Zweite Republik?
Ja, natürlich ist Bernhard und Backmann sehr, aber Ingeborg Backmann beschreibt wunderbar, wie sie von Kärnten gekommen war, ein Land so nah von Jugoslawien, ihr Vater war ein Nazi, und sie ist nach Wien gekommen, und sie hat erst Heidegger studiert, nicht wahr, und dann Wittgenstein, und sie hat es wirklich verstanden, aber sie hat immer verstanden, dass es vielleicht nur das persönliche Leben ist, wenn man kann, schreiben und das persönliche Leben, aber das politische Leben in einer vielen Art tot war. Und Peter Handke zum Beispiel, also alle sehr traurig, wie kann ich sagen, genau sehr skeptisch waren über alles, was man machen kann. Und also sehr gut die neue Welt beschrieben hat, die Welt nach 45 und wie sie war und wie sie wirklich... Ich habe auch Elfriede Jelinek, ich habe ein bisschen über Elfriede Jelinek geschrieben. Und sie ist in vielen Arten, kann man es nicht, es ist so unangenehm, zu unangenehm, aber es ist doch etwas dran, in dieser Art aufrichtig zu sein über was ein wirklich eine Schande ist und was ein schreckliches Leben war. Und man konnte es nicht so leicht über den Krieg kommen. Aber es war ja nicht so anders in den Ländern, wo man gewonnen war. Weil es war in England auch, und das sehen wir jetzt, dass es aus war. Das Imperium war aus. Das Leben hat sich ganz geändert. Und ich glaube, das große Problem, und das haben diese Schriftsteller so gut verstanden. Und ich glaube, Wittgenstein, obwohl er immer gesagt hat, es ist schrecklich und es gibt's nicht mehr und die neue Kunst ist nichts, Nostalgie ein bisschen, aber es war nicht wirklich Nostalgie, als eine Art Realismus, um zu verstehen.
Aber kann man sagen, dass Bachmanns Aussage, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar?
Die Wahrheiten der Menschen.
Allen gemeinsam war also diese Radikalität und die Skepsis zugleich.
Ja, das ist es. Und deswegen sind diese Schriftsteller so besonders interessant. Viel interessanter wie die in derselben Zeit, zum Beispiel Amerikanische, die immer, also jetzt wird das gut sein, man muss nur die richtige Politik haben.
Seismographen der Zeit, ja. Ja, wir freuen uns. Danke für das schöne Gespräch, für das Anregende. Und wenn Sie noch Zeit und Lust haben, Marjorie Perloff zu hören, sind Sie herzlichst eingeladen morgen zu Ihrem Vortrag. Der Titel lautet In Search of the Redeeming Word, das erlösende Wort, Wittgensteins Private Notebooks and the Evolution of the Tractatus. Vielen herzlichen Dank.
Danke vielmals, danke Ihnen.
Das war ein Mitschnitt der Wiener Vorlesung vom 18. Juni 2021, aufgenommen im Palais Mollard. Die US-Literaturwissenschaftlerin Marjorie Perloff hat über die verlorene Austromoderne gesprochen. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, unterstützen Sie doch den Falter, indem Sie ein Abo abschließen. Das geht ganz einfach online unter www.falter.at/abo. Die Signation stammt von Ursula Winterauer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.